Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
2:02 Uhr, DRS 2, Lesung im 2. Heute mit dem Auftakt zu einer integralen Lesung in 16 Teilen von Honoré de Balzacs Roman Cousin Pons oder Die beiden Musiker. Honoré de Balzac, geboren in Tours 1799, gestorben in Paris 1850, ist einer der produktivsten Autoren seiner Zeit. Die erste deutsche Ausgabe seiner sämtlichen Werke bringt es auf sage und schreibe 82 Bände. Aber Balzac schreibt so wenig aus reiner Leidenschaft zur Literatur, wie er adlig ist. Sein Vater, ein aufgeblasener Protz und obskurer Selfmade-Man, hat den bäuerlichen Namen Balsa schon mal aufpoliert zu Balzac. Der Sohn wird später noch eins draufsetzen. Balzacs Eltern, die Mutter bei der Heirat 19, der Vater 51, sind immer nur mit sich selbst beschäftigt. Und sie bescheren ihrem Sohn eine denkbar schwierige Kindheit. Mit fast unglaublichem Aufwand stopft der Erwachsene dann ein Leben lang die emotionalen Löcher, die schnell auch zu finanziellen Löchern werden, weil sich Geltungssucht und Liebesbedürfnis entladen in einer unkontrollierbaren Sammelleidenschaft. Honoré de Balzac schreibt wie ein Verrückter, weil er wie ein Verrückter sammelt und sich dabei dauernd verschuldet. In seinen Romanen finden sich viele autobiografische Spuren, aber nur im Cousin Pons von 1847, seinem letzten Buch, das er zu Lebzeiten veröffentlicht, nur im Cousin Pons rückt das Sammeln und der Wirbel von Leidenschaften, die es entfacht, ins Zentrum. Cousin Pons oder Die beiden Musiker, Teil 1, es liest Thomas Douglas.
Ein ruhmvolles Wrack des Kaiserreichs. Gegen 3 Uhr nachmittags, im Oktober des Jahres 1844, ging ein Mann über den Boulevard des Italiens, der 60 Jahre zählen mochte, dem aber jeder ein höheres Alter gegeben hätte. Mit seiner witternden Nase und den geschürzten Lippen erweckte er ganz den Eindruck eines Kaufmanns, der soeben ein ausgezeichnetes Geschäft abgeschlossen hat, oder eines Junggesellen, der selbstzufrieden aus einem Boudoir kommt. Es ist dies der deutlichste Ausdruck der Zufriedenheit, den man in Paris an einem Menschen finden kann. Beim Anblick des Alten trat auf das Gesicht aller, die dort Tag aus, Tag ein sitzen und sich dem Vergnügen hingeben, die Vorübergehenden zu beobachten, das eigentümliche Lächeln der Leute von Paris, das so viel Ironie, Spott oder auch Mitgefühl verrät. Abgestumpft durch alle möglichen Schauspiele überlässt sich der Pariser doch gern einer sehr lebhaften Neugier. Ein Wort wird sowohl den Vergangenheitswert des Biedermannes als auch das Lächeln erklären, das sich wie ein geistiges Echo auf alle Gesichter übertrug. Man fragte einst Hyacinthe, einen durch seine sprudelnden Einfälle berühmten Schauspieler, wo er die Hüte machen ließ, bei deren Anblick der Saal in Gelächter ausbrach. »Ich lasse sie nicht machen, ich bewahre sie auf«, antwortete er. Unter der Million Schauspieler, die den großen Paris genannten Possenreißerhaufen bilden, gibt es so manchen Hyacinthe, der nichts von sich weiß, aber alle Lächerlichkeiten einer Zeit bewahrt und eine Periode geradezu verkörpert. Es geht eine Welle der Heiterkeit von ihm aus, der sich selbst der nicht entziehen kann, den gerade die Untreue eines alten Freundes niederdrücken mag. Dadurch, dass jener Spaziergänger in manchen Einzelheiten seiner Kleidung der Mode des Jahres 1806 treu geblieben war, rief er die Erinnerung an das Kaiserreich wach, ohne gar zu sehr wie eine Karikatur zu wirken. Der Beobachter wird diese modische Finesse, kombiniert mit dieser Art der Erinnerung an die Vergangenheit, besonders gutieren. Aber der Gesamtheit kleiner Eigenheiten, wie der Alte sie zur Schau trug, wird nur die analysierende Aufmerksamkeit gerecht, die den Meistern des Herumstreifens vorbehalten ist. Und wenn der Alte Wert darauf legte, schon von Weitem ein Gelächter hervorzurufen, musste er dem Auge eine der Ungeheuerlichkeiten bieten, die auch wirklich ins Auge springen. Die Schauspieler benutzen sie, um den ersten Augenblick ihres Auftritts zu sichern. Der trockene, magere Alte trug über einem grünlichen Rock einen haselnussfarbenen Spencer mit Knöpfen aus weißem Metall. Ein Mann mit Spencer im Jahre 1844. Das war so, als hätte Napoleon geruht, für 2 Stunden wieder aufzuerstehen. Der Spencer wurde, wie der Name es verrät, von einem Lord erfunden, der ohne Zweifel auf seine hübsche Taille stolz war. Vor dem Frieden von Amiens hatte dieser Engländer das Problem gelöst, den Rumpf zu bedecken, ohne den Körper mit dem Gewicht des entsetzlichen Garrick zu belasten, der heute auf dem Rücken alter Fiakerkutscher sein Dasein beschließt. Aber die schlanken Taillen sind in der Minderheit und die Mode des Spencers für Männer hatte in Frankreich nur einen vorübergehenden Erfolg, obwohl er eine englische Erfindung war. Beim Anblick des Spencers bekleideten die Leute von 40 bis 50 Jahren den alten Herrn in Gedanken mit hohen Stulpenstiefeln und einer pistaziengrünen Kaschmirhose, Bandschleifen nicht zu vergessen, und sahen sich im Kostüm ihrer Jugend wieder. Die alten Frauen erinnerten sich aufs Neue ihrer Eroberungen, die jungen Leute dagegen fragten sich, warum dieser Alkibiades seinem Paletot den Schwanz abgeschnitten hatte. Alles passte so gut zu dem Spencer, dass niemand gezögert hätte, den Spaziergänger einen Empire-Mann zu nennen, wie man von einem Empire-Möbel spricht. Aber er war doch nur für diejenigen ein Symbol dieser großartigen, prachtvollen Zeit, die sie wenigstens aus eigenem Augenschein gekannt hatten. Denn für die Mode ist eine gewisse Schärfe des Gedächtnisses nötig. Das Empire liegt schon so weit zurück, dass nicht jeder es sich mehr in seiner französisch-griechischen Wirklichkeit vorstellen kann. Der auf dem Hinterkopf sitzende Hut ließ die Stirn frei. Man kennt diese verwegene Geste, durch die Beamte und Zivilisten sich damals ein soldatisches Aussehen gaben. Es war im Übrigen ein schrecklicher Seidenhut zu 14 Francs mit hoher, breiter Krempe, auf denen sich weißliche Flecken gebildet hatten, gegen die kein Bürsten mehr half. Der Seidenstoff, der wie immer schlecht auf dem formgebenden Karton befestigt war, warf stellenweise Falten und schien von Lepra befallen zu sein, der Hand zum Trotz, die ihn jeden Morgen pflegte. Unter diesem Hut, der immer den Eindruck machte, als wolle er herunterfallen, breitete sich eines jener bleichen, drolligen Gesichter aus, wie sie nur die Chinesen für ihre Porzellanfiguren zu erfinden vermögen. Das breite Gesicht war wie ein Schaumsieb durchlöchert, jedes Loch warf einen Schatten und wie eine römische Maske durchfurcht. Es sprach allen Gesetzen der Anatomie Hohn. Der Blick, der auf dieses Gesicht fiel, fand nichts, woran er sich halten konnte. Dort, wo Knochen zu erwarten waren, bot das Fleisch schwammige Flächen und dort, wo andere Gesichter gewöhnlich Vertiefungen aufweisen, trug dieses schlaffe Höcker. Nicht genug damit, dass die groteske Kopfform der eines Kürbisses glich und unter zwei roten Linien, die die Brauen vertraten, die grauen Augen unheilbar melancholisch in die Welt schauten, den Ausschlag gab eine Nase im Stil des Don Quixote. Ein erratischer Block beherrscht so eine Ebene. Solche Nasen drücken, wie Cervantes bemerkt haben musste, eine angeborene, aber ins Närrische entartete Neigung zu großen Dingen aus. Jedoch, ungeachtet ihrer Komik, forderte diese Hässlichkeit die Lachlust nicht heraus. Die maßlose Traurigkeit, die aus den farblosen Augen des armen Menschen förmlich herausquoll, griff nach dem Spötter und ließ das Witzwort auf seinen Lippen erstarren. Man musste unwillkürlich denken, dass die Natur es diesem armen Kerl verbot, zärtliche Gefühle zu äußern, es sei denn, er nahm es in Kauf, eine Frau zum Lachen zu bringen oder sie zu verärgern. Der Franzose verstummt vor solchem Unglück, es erscheint ihm das Schlimmste von allen, nicht gefallen können. Der von der Natur so stiefmütterlich bedachte Mann war wie alle Armen der guten Gesellschaft angezogen. Es gibt genug Reiche, die ihnen zu gleichen suchen. Er trug über den Schuhen Gamaschen nach dem Modell der kaiserlichen Garde. Sie erlaubten ihm ohne Zweifel eine Zeit lang dieselben Socken zu benutzen. Die Hosen aus schwarzem Tuch glänzten rötlich, die Falten leuchteten weiß und verrieten ebenso wie ihr Schnitt, dass die Anschaffung 3 Jahre zurücklag. Die Weite dieses Kleidungsstückes verbarg nur schlecht seine Magerkeit, die eher von der Konstitution als einer pythagoreischen Enthaltsamkeit herrührte. Denn der gute Mann zeigte beim Lächeln Zähne, deren Weiß eines Haifisches würdig war. Die Shawl-Weste, ebenfalls aus schwarzem Tuch, bedeckte eine weiße Weste, unter der in dritter Instanz der Rand eines roten Trikots hervorschaute. Man wurde an die 5 Westen Garras erinnert. Eine ungeheure Binde aus weißem Muslin, deren anspruchsvoller Knoten von einem Dandy erfunden worden war, der es auf die Bezauberung der Damen von 1809 abgesehen hatte, reichte so hoch über das Kinn hinauf, dass das Gesicht wie in einem Abgrund darin versank. Eine schwarze Seidenkordel, die wie Haare wirken sollte, lief quer über das Hemd und sicherte die Uhr vor einem Diebstahl, der recht unwahrscheinlich war. Der grünliche Oberrock war von bemerkenswerter Sauberkeit, zählte aber 3 Jahre mehr als die Hose, während der schwarze Samtkragen und die weißen, jüngst erneuerten Metallknöpfe eine bis zur Pedanterie getriebene häusliche Sorgfalt verrieten. Die Art, wie er den Hut auf dem Hinterkopf trug, die dreifache Weste, die ungeheure Binde, in der das Kinn verschwand, die Gamaschen und die Metallknöpfe auf dem grünlichen Rock, alle diese Überreste der Mode des Kaiserreichs vertrugen sich vortrefflich mit einer Steifheit und Trockenheit des ganzen Wesens, die an die Schule Davids oder die gebrechlichen Möbel Jacots erinnerten. Man erkannte übrigens auf den ersten Blick den wohlerzogenen Mann, der das Opfer irgendeines geheimen Lasters ist, oder einen der bescheidenen Rentner, deren Ausgaben so scharf durch die Mittelmäßigkeit der Einkünfte begrenzt sind, dass ihre kleinen Vergnügungen, dank einer zerbrochenen Scheibe, eines zerrissenen Rockes, der Pest einer Wohltätigkeitssammlung, für einen ganzen Monat ausfallen. Wenn ihr zugegen gewesen wärt, hättet ihr euch gefragt, weshalb ein Lächeln dieses groteske Gesicht belebte, dessen gewöhnlicher Ausdruck sicher traurig und kalt war, wie es immer der Fall ist, wenn jemand heimlich kämpft, um nur die banalsten Forderungen der Existenz zu befriedigen. Aber angesichts der Tatsache, dass der merkwürdige Alte in der Rechten mit mütterlicher Vorsicht einen offenbar kostbaren Gegenstand hielt, den er unter den beiden linken Schößen des doppelten Rockes barg, um ihn vor unvorhergesehenen Stößen zu schützen, vor allem angesichts des Umstandes, dass er ganz die geschäftige Miene angenommen hatte, die ein Müßiggänger annimmt, wenn man ihm einen Auftrag gibt, hätte man vermuten können, dass er etwas wie das entlaufene Schoßhündchen einer Markise wiedergefunden habe und es nun triumphierend mit der ganzen eifrigen Galanterie eines Mannes aus dem Kaiserreich, der reizenden alten Dame von 60 Jahren zurückbringe, die noch nicht gelernt hat, auf den täglichen Besuch ihres getreuen Verehrers zu verzichten. Paris ist der einzige Ort der Welt, in dem man dergleichen Schauspiele beobachten kann. Die Boulevards dieser Stadt werden so zu einem ununterbrochenen Schauspiel, von den Franzosen gratis aufgeführt, zum Wohle der Kunst. Das Ende eines Preisgekrönten. Angesichts der Erscheinung dieses knochigen Menschen und trotz seines verwegenen Spencers hätte man ihn schwerlich zu den Pariser Künstlern gezählt. Und doch war er einer der großen Preisträger des Institut de France, das mit einem seiner Werke erstmalig eine Kantate gekrönt hatte, als die Akademie zu Rom wieder eröffnet worden war. Kurz, er war Sylvain Pons, Komponist berühmter, von unseren Müttern gesungener Romanzen, von zwei oder drei Opern, die 1815 und 1816 gespielt wurden, und schließlich von einigen unveröffentlichten Partituren. Zuletzt war der würdige Mann Dirigent in einem Boulevardtheater gewesen. Dank seines Äußeren wirkte er jetzt als Professor in einigen Mädchenpensionaten und hatte keine anderen Einkünfte als sein Gehalt und Stundengelder. Was das hieß, den Stunden in diesem Alter nachlaufen zu müssen, wie viel Geheimnisse in dieser wenig romantischen Lage. Dieser letzte Spencer-Träger trug also mehr als die Symbole des Kaiserreichs. Er trug auch noch auf seinen drei Westen eine große Lehre. Er war ein lebendes Beispiel für die verhängnisvollen Wirkungen des Systems des sogenannten Wettbewerbs, das nach 100 Jahren ergebnislosen Daseins noch immer in Frankreich herrscht. Diese Presse der Gehirne wurde von Poisson de Marigny, dem Bruder der Madame de Pompadour, erfunden, der gegen 1746 das Ministerium der schönen Künste übernahm. Man versuche doch an den 10 Fingern die Leute von Genie aufzuzählen, die seit einem Jahrhundert aus den Preisträgern hervorgegangen sind. Vor allem wird niemals die Bemühung einer Behörde oder einer Schule die Wunder des Zufalls ersetzen können, denen man die großen Männer verdankt. Von allen Geheimnissen der Vererbung ist keines unserer ehrgeizigen modernen Analyse unzugänglicher. Und dann, was würde man von den Ägyptern wohl denken, die, wie es heißt, Brutöfen für Küken erfanden, wenn sie ihnen nicht sogleich etwas zu picken gegeben hätten? Aber genau das tut Frankreich, das in den Treibhäusern des Wettbewerbs Künstler zu erzeugen sucht. Ist durch diesen mechanischen Prozess erst ein Bildhauer, Kupferstecher, Musiker entstanden, so kümmert es sich so wenig um sie, wie abends der Dandy um die Blume, die er ins Knopfloch steckt. Vom Staat nach Rom geschickt, um ein großer Musiker zu werden, kehrte Sylvain Pons mit einer lebhaften Neigung für Altertümer und Werke der schönen Künste zurück. Er kannte sich ausgezeichnet in all den Meisterwerken der Hand oder des Geistes aus, die man im Volksmund seit kurzem Bric-à-Brac nennt. Als der Schüler Euterpes gegen 1810 nach Paris zurückkehrte, war er als leidenschaftlicher Sammler mit Bildern, Statuetten, Rahmen, Elfenbein- und Holzschnitzereien Emaillearbeiten, Porzellan und anderen Dingen beladen, die während seines Aufenthaltes in Rom den größten Teil des väterlichen Erbes verschlungen hatten. Durch die Transportkosten ebenso wie durch die Erstehungspreise. Auf dieselbe Weise brauchte er während einer italienischen Reise, die er 3 Jahre nach der ersten offiziellen römischen machte, das Erbteil seiner Mutter auf. Er wollte in Muße Venedig, Mailand, Florenz, Bologna, Neapel besuchen, überall als Träumer, als Philosoph oder als unbekümmerter Künstler lebend, der auf sein Talent zählt, wie die Freudenmädchen auf ihre Schönheit. Pons fühlte sich während dieser prachtvollen Reise so glücklich, wie ein Mann sein kann, der zwar Seele und Geschmack besitzt, der aber wegen seiner Hässlichkeit keinen Erfolg bei Frauen hat und findet, dass die Dinge des Lebens immer hinter dem erträumten Ideal zurückbleiben, das er sich geschaffen hat. Mit dem Missverhältnis zwischen Vorstellung und Wirklichkeit hatte er sich jedoch abgefunden. Die Liebe zum Schönen erhielt sich rein und lebendig in seinem Herzen und war ohne Zweifel der Quell, dem die einfallsreichen, feinen, anmutigen Melodien entsprangen, denen er zwischen 1810 und 1814 seinen Ruf verdankte. In Frankreich bringt jede Art von Berühmtheit, die sich auf dem Tagesgeschmack, der Mode, den kurzlebigen Launen der Pariser gründet, Erscheinungen wie Pons hervor. In keinem anderen Lande ist man so streng gegen große Leistungen und so herablassend nachsichtig gegen die kleinen. Immerhin war er 1824 noch ein angenehmer und durch ein paar neue Romanzen beliebter Musiker, aber was konnte er noch 1831 sein, als er in den Fluten der deutschen Harmonie und der rossinischen Produktion ertrank? 1844, als das einzige Drama seines glanzlosen Lebens begann, war er bereits verschollen. Kein Musikalienhändler wusste, dass er überhaupt existierte, obwohl er, billig genug, die Musik zu einigen Stücken seines Theaters und der benachbarten Bühnen machte. Der gute Mann ließ im Übrigen den berühmten Meistern der Zeit alle Ehre widerfahren. Die gute Aufführung eines ausgewählten Stückes entlockte ihm Tränen. Aber seine Erregung stieg nicht bis zu dem Punkt, wo sie ihm Besessenheit umzuschlagen droht, wie bei Hoffmanns Kreisler. Er ließ sich nichts anmerken. Er genoss insgeheim, wie Haschischesser oder Fakire. Die Gabe, bewundern und verstehen zu können, die einzige Fähigkeit, durch die ein gewöhnlicher Mensch zum Bruder eines großen Dichters wird, ist so selten in Paris, wo alle Gedanken Reisenden gleichen, die in einem Gasthaus absteigen, dass man Pons schon allein deswegen die ihm gebührende Achtung nicht versagen darf. Die Tatsache, dass der gute Mann keinen Erfolg hatte, mag befremden. Aber er gestand seine Unkenntnisse in der Harmonielehre naiv ein. Er hatte das Studium des Kontrapunktes vernachlässigt und die moderne, maßlos angewachsene Orchestrierung schien ihm unerreichbar in einem Augenblick, wo er sich bei etwas Eifer unter den modernen Komponisten hätte halten und, wenn nicht Rossini, so doch errollt werden können. Nichtsdestotrotz fand er in den Freuden des Sammlers so lebendigen Ersatz für den mangelnden Ruhm, dass er, vor die Wahl gestellt, zwischen seinen Schätzen oder dem Namen eines Rossini, man möchte es kaum glauben, für sein geliebtes Kabinett gestimmt hätte. Der alte Musiker teilte die Meinung Chenavards, des gelehrten Sammlers wertvoller Kupferstiche, dass man beim Anblick eines Holbein, Raphael, Murillo, Greuze, Sebastiano del Piombo, Giorgione, Albrecht Dürer nur dann Vergnügen empfinden könne, wenn das Blatt oder Bild nicht mehr als 50 Francs gekostet habe. Pons lehnte jede Erwerbung ab, die mehr als 100 Francs kostete. Und damit er eine Arbeit mit 50 bezahlte, musste sie 3000 wert sein. Der schönste Gegenstand der Welt existierte nicht mehr für ihn, wenn er 300 Francs kosten sollte. Die Gelegenheiten waren selten gewesen, aber er besaß die 3 Voraussetzungen des Erfolges. Die Beine des Hirsches, die Zeit des Bummlers und die Geduld des Juden. 40 Jahre lang, in Rom wie in Paris ausgeübt, hatte dieses System seine Früchte getragen. Nachdem er seit seiner Rückkehr aus Rom etwa 2000 Francs jährlich ausgegeben hatte, verbarg Pons vor jedermann eine Sammlung von Meisterwerken aller Art, deren Katalog die fabelhafte Nummer 1907 erreichte. Zwischen 1811 und 1816 hatte er auf seinen Streifzügen durch Paris für 10 Francs gefunden, was heute 1000 bis 1200 Francs kostet. Ausgesuchte Stücke aus den 45.000 Gemälden, die jedes Jahr auf den Pariser Versteigerungen und Ausstellungen feilgeboten werden. Sèvres-Porzellan aus feinster Erde bei Auvergnaten gekauft, die als Unterhändler der Schwarzen Bande auf Karren die Wunder Frankreichs aus der Zeit der Pompadour heimschleppten. Kurz, Er hatte die Reste des 17. und 18. Jahrhunderts aufgesammelt und war den geistvollen und genialen Männern der französischen Schule gerecht geworden, den großen Unbekannten, den Lepôtre, Lavallée-Poussin und anderen, die den nach Louis XV und Louis XVI benannten Stil geschaffen haben und mit ihren mächtigen Schöpfungen die angeblichen Erfindungen von Künstlern erst ermöglichten, die sich heute unaufhörlich über die Schätze des Kupferstichkabinetts beugen und Neues zu liefern behaupten, während sie geschickt kopieren. Pons verdankte manches Stück dem Tauschhandel. Man weiß, dass darin das unaussprechliche Glück der Sammler liegt. Das Vergnügen, Kunstgegenstände zu kaufen, steht an zweiter Stelle. An erster, damit zu handeln. Noch vor allen anderen hatte Pons damit begonnen, Tabatieren und Miniaturen zu sammeln. Doch da er sich im Kunsthandel nicht auskannte, er zeigte sich bei Versteigerungen so wenig wie bei Händlern, war der Kaufwert seines Schatzes ihm nicht bekannt. Der verstorbene Dussommerard hatte versucht, sich mit dem Musiker zusammenzutun. Aber der sogenannte Fürst des Bric-à-Brac starb, ohne dass es ihm gelungen wäre, in das Museum Pons einzudringen, das einzige, das einen Vergleich mit der berühmten Sammlung Sauvageau ausgehalten hätte. Zwischen Pons und Monsieur Sauvageau bestand eine gewisse Ähnlichkeit. Sauvageau, der wie Pons Musiker war und über kein großes Vermögen verfügte, ging auf die gleiche Weise vor, mit denselben Mitteln, mit derselben Liebe zur Kunst und demselben Hass gegen die Reichen, die sich berühmte Kabinette anlegen, um den Händlern geschickt Konkurrenz zu machen. Ganz wie sein Nebenbuhler, sein Nacheiferer, sein Gegenspieler, empfand Pons für diese Meisterwerke der Hand, diese Wunder der Arbeit, eine unersättliche, habsüchtige Gier. Die Liebe des Liebhabers zu seiner Geliebten. Die Hammerschläge, mit denen in den Sälen der Rue des Jeuneurs die Versteigerungsbeamten die Stücke zusprachen, erschienen ihm schlimmste Majestätsbeleidigung des Kunstwerks. Er besaß sein Museum, um es zu jeder Stunde zu genießen. Denn die Seelen, die zur Bewunderung der großen Werke geschaffen sind, verfügen über die hohe Tugend der echten Liebe. Sie fühlen heute genauso viel Freude wie gestern. Sie sehen sich nie satt daran und die Meisterwerke bleiben ja zum Glück ewig jung. Daher musste der Gegenstand, den Pons unter dem Mantel mit väterlicher Sorge trug, einer jener Funde sein, die man mit einer Liebe in Sicherheit bringt, die dem Sammler nicht erst beschrieben zu werden braucht. Nach den ersten Umrissen dieser Lebensskizze wird alle Welt rufen, also trotz seiner Hässlichkeit, der glücklichste Mann der Welt. In der Tat, kein Kummer, kein Spleen widersteht dem Beruhigungsmittel, das man der Seele dadurch gibt, dass man sich einer Manie verschreibt. Ihr alle, die ihr nicht mehr aus dem trinken könnt, was zu allen Zeiten der Kelch der Lust hieß, versucht zu sammeln, was es auch sei, und ihr werdet den Goldbarren des Glücks finden, auch wenn er sich aus einer Unzahl kleiner Scheidemünzen zusammensetzt. Eine Manie ist das bis zur fixen Idee vorangetriebene Vergnügen. Trotzdem hüte man sich, den guten Pons zu beneiden. Dieses Gefühl würde, wie alle derartigen Empfindungen, auf einem Irrtum beruhen. Der feinfühlige Mann, dessen Seele durch eine unerschütterliche Bewunderung für die Herrlichkeit menschlicher Arbeit und seines schönen Wetteifers mit der Natur belebt wurde, war der Sklave derjenigen der sieben Todsünden, die Gott am mildesten bestrafen möge. Pons war Feinschmecker. Sein geringes Vermögen und seine Sammelleidenschaft für die Kunst erlegten ihm eine Diät auf, die derart im Widerspruch mit seiner feinen Zunge stand, dass der Junggeselle die Frage zunächst dadurch zu lösen suchte, dass er sich täglich einladen ließ. Unter dem Kaiserreich trieb man ja viel mehr Kult mit den berühmten Leuten als heute. Vielleicht, weil es noch nicht so viele gab und sie ihrerseits sich von der Politik fernhielten. Man wurde auf so billige Weise Dichter, Schriftsteller, Musiker. Pons, der als der vermutliche Nebenbuhler eines Niccolo, Paër und Berton galt, erhielt damals so viele Einladungen, dass er sie in ein Notizbuch eintragen musste, ähnlich wie ein Advokat seine Prozesse. Er benahm sich im Übrigen als Künstler, schenkte allen Gastgebern Exemplare seiner Romanzen, spielte Klavier bei ihnen, besorgte ihnen Logen für das Théâtre Feydeau, dessen Hauskomponist er war, stellte Konzerte zusammen und spielte sogar bei Verwandten bisweilen Geige, wenn ein kleiner Ball improvisiert wurde. Die schönsten Männer Frankreichs tauschten in jenen Jahren Säbelhiebe mit den schönsten Männern der Verbündeten. Die Hässlichkeit unseres Freundes Pons wurde also als Originalität empfunden, wie es Molière in den berühmten Strophen der Iliade auseinandergesetzt hat. Wenn er der einen oder anderen Schönen einen Dienst erwiesen hatte, konnte er sich manchmal einen reizenden Menschen nennen hören. Aber sein Glück ging nie über dieses Wort hinaus. Während seiner Zeit, die etwa die 6 Jahre von 1810 bis 1816 umfasste, nahm Pons die verhängnisvolle Angewohnheit an, gut zu speisen und bei Leuten zu verkehren, die sich etwas kosten ließen, um ihn zu bewirten, indem sie ihm junges Gemüse, die besten Weine, vorzüglichen Nachtisch, Kaffee und Liköre vorsetzten, ihn überhaupt so gut verpflegten, wie man es unter dem Kaiserreich gewohnt war, als viele Häuser den großen Aufwand der Könige, Königinnen und Fürsten nachahmten, von denen Paris überquoll. Man spielte damals Königreich, wie man heute Parlament spielt. Ein Magen, der solche Erziehung genießt, muss zwangsläufig die Moral beeinflussen und verdirbt sie wegen der kulinarischen Weisheit, die er sich erwirbt. Die Wollust, die sich in allen Falten des Herzens versteckt, spricht dort als Gebieterin, schlägt Willenskraft und Ehre in die Flucht und verlangt Befriedigung um jeden Preis. Man hat nie die Forderungen des Gaumens geschildert, sie entgehen der literarischen Kritik, weil sie etwas Lebensnotwendiges sind. Aber man hat keine Vorstellung von der Zahl derer, die dem Verlangen nach gutem Essen zum Opfer fallen. In dieser Beziehung ist in Paris die reich gedeckte Tafel der Konkurrent der Kurtisane. Nachdem Pons infolge seines Niederganges als Künstler vom Zustand des ewig Eingeladenen zu dem des Schmarotzers herabgesunken war, schien es ihm unmöglich, von den reich gedeckten Tischen zu der spartanischen Suppe eines 2-Franc-Restaurants überzugehen. Ach, er schauderte bei dem Gedanken, dass seine Unabhängigkeit so große Opfer erforderte, und er fühlte sich der ärgsten Feigheiten fähig, um sein Wohlleben fortzusetzen, alle ersten Gemüse und Früchte zu ihrer Zeit zu genießen, kurz, sich köstliche kleine Leckerbissen einzuverleiben. Wie ein körnerpickender Vogel, der mit vollem Schnabel davonfliegt und zum Dank nur ein Liedchen pfeift, so empfand Pons ein gewisses Vergnügen, auf Kosten einer Gesellschaft gut zu leben, die von ihm nicht viel mehr als Nichtigkeiten verlangte. Gleich allen Junggesellen, die vor ihrem Zuhause zurückschrecken und sich bei den anderen einnisten, an die Formen und Grimassen gewöhnt, die in der Welt die Gefühle ersetzen, handhabte er die Komplimente wie Wechselgeld. Und hinsichtlich der Personen begnügte er sich mit der Etikette, die ihnen aufgeklebt war, ohne neugierig hinter die Kulissen zu spähen. Diese noch ziemlich erträgliche Zeit dauerte abermals 10 Jahre. Aber was für Jahre? Sie glichen einem regnerischen Herbst. Pons behauptete an den Tischen den Platz, der ihn nichts kostete, indem er sich in allen diesen Häusern unentbehrlich machte. Er schlug damit einen unheilvollen Weg ein. Er ließ sich unzählige Besorgungen aufladen und ersetzte die Pförtner und Dienstboten bei allen möglichen Gelegenheiten. Mit manchem Ankauf beauftragt, wurde er der ehrliche und harmlose Spion, den eine Familie in die andere sandte. Aber für alle diese Gänge und Erniedrigungen wusste man ihm keinen Dank. »Pons ist ein Junggeselle«, sagte man. »Er weiß ja doch nicht, was er mit seiner Zeit anfangen soll und ist nur zu glücklich, wenn er für uns umherlaufen kann. Was sollte er sonst anfangen?« Bald konnte man die Kälte feststellen, die ein alter Mann um sich verbreitet. Sie ist ein Eishauch, der sich überträgt und seine Wirkung auf die moralische Temperatur nicht verfehlt, zumal wenn der Alte hässlich und arm ist. Heißt das nicht 3-mal alt sein? Jetzt kam der Winter des Lebens, der mit der roten Nase, den fahlen Wangen, den durch und durch erstarrten Fingerspitzen. Zwischen 1836 und 1843 sah Pons sich selten eingeladen. Weit entfernt, den Mitesser aufzufordern, ließ jede Familie ihn zu, wie man eine Steuer zulässt. Man hielt ihm nichts mehr zugute, nicht einmal seine wirklichen Dienste. Die Familien, in denen der gute Mann seine Wandlungen vollzog, brachten alle der Kunst wenig Achtung entgegen und bieteten umso mehr greifbare Resultate an. Sie schätzten nur das, was sie seit 1830 erobert hatten: Vermögen und hervorragende gesellschaftliche Stellung. Pons hatte weder im Geist noch im Gebaren genug Hoheit, um die Ehrfurcht hervorzurufen, die der Bürger immer dem Geist oder dem Talent gegenüber empfindet, und war so auf ganz natürlichem Wege zuletzt weniger als nichts geworden. Immerhin verachtete man ihn nicht vollständig. Zwar hatte er in dieser Welt, wie alle Schüchternen, tiefe Leiden zu erdulden, aber er verschwieg sie. Auch hatte er sich nach und nach daran gewöhnt, seine Gefühle zurückzuhalten und aus seinem Herzen ein Heiligtum zu machen, in das er sich zurückzog. Oberflächliche Leute bezeichnen diesen Vorgang gern als Selbstsucht. Die Ähnlichkeit zwischen dem Einsamen und dem Egoisten ist groß genug, dass die bösen Zungen gegen den Mann von Herz scheinbar recht haben, zumal in Paris, wo man niemand in der Gesellschaft richtig beobachtet, wo alles den reißenden Lauf eines Flusses hat und alles so rasch wechselt wie ein Ministerium. Cousin Pons unterlag also der Anklage der Selbstsucht, die hinter seinem Rücken gegen ihn vorgebracht wurde, denn die Welt verurteilt jeden, den sie angeklagt hat. Weiß man, wie sehr eine unverdiente Missgunst einen schüchternen Menschen zerschmettert? Wer wird jemals die Qualen der Schüchternheit beschreiben? Diese Lage, die sich von Tag zu Tag verschlimmerte, erklärt den Zug von Trauer, der sich auf dem Gesicht des armen Musikers ausbreitete, lebte er doch von infamen Zugeständnissen. Aber die Erniedrigungen, die jede Leidenschaft erfordert, werden zu ebenso vielen Fesseln. Aus allen Opfern macht sie eine Art negativen Schatz oder Ideal, in dem der Mensch ungeheure Reichtümer sieht. Wenn er den unverschämt wohlwollenden Blick eines von Dummheit geschwollenen Bürgers empfangen hatte, genoss Pons das Glas Portwein oder die gebratene Wachtel wie eine Rache, indem er zu sich selbst sagte: Das ist nicht zu teuer bezahlt. Mit Ausnahme der seltenen und gewöhnlichen Abenteuer seiner italienischen Reise, wo ohne Zweifel seine Erfolge auf Rechnung des Klimas gingen, hatte Pons niemals erlebt, dass eine Frau ihm zulächelte. Viele Männer teilen dieses verhängnisvolle Schicksal. Zeit seines Lebens stieß er ab. Sein Vater und seine Mutter hatten ihn im Alter bekommen und er trug das Wundmal dieser späten Geburt in Gestalt seiner leichenblassen Gesichtsfarbe, die in einem jener Spiritusgläser erworben zu sein schien, in denen die Wissenschaft ungewöhnliche Föten aufbewahrt. Der Künstler mit der zarten, träumerischen, empfindsamen Seele sah sich gezwungen, den Charakter anzunehmen, den sein Äußeres ihm vorschrieb, und verzweifelte daran, niemals geliebt zu werden. Das Zölibat war daher bei ihm weniger Neigung als Notwendigkeit. Die Feinschmeckerei, das Laster der tugendbeflissenen Mönche, öffnete ihm die Arme. Er stürzte sich hinein, wie ehemals in die Anbetung der Kunstwerke und die Verehrung der Musik. Das gute Essen und die Sammelwut waren ihm Ersatz für die Frau, denn die Musik war sein Beruf, und gibt es einen Menschen, der den Beruf liebt, von dem er lebt? Auf die Dauer ist es mit einem Beruf wie mit der Ehe. Man spürt nur noch die Nachteile. Brillat Savarin hat Partei ergriffen und die Neigungen der Feinschmecker gerechtfertigt. Aber vielleicht hat er nicht genug die Lust betont, die der Mensch bei Tisch findet. Indem die Verdauung die menschlichen Kräfte in Anspruch nimmt, ruft sie einen inneren Kampf hervor, der bei den echten Schlemmern den höchsten Genüssen der Liebe gleichkommt. Man verspürt eine so große Entfaltung der Lebenskräfte, dass das Hirn sich zugunsten des zweiten Hirns, das im Zwerchfell liegt, ausschaltet und der Rausch stellt sich durch das Ruhen aller anderen Fähigkeiten ein. Die Riesenschlange, die einen Stier verschlungen hat, ist so berauscht, dass sie sich töten lässt. Welcher Mann, der die 40 überschritten hat, wagt, nach Tisch zu arbeiten? Deshalb sind auch alle großen Männer nüchtern gewesen. Genesende, denen man nach schwerer Krankheit vorsichtig ausgewählte Nahrung zumisst, haben oft eine Art Magenrausch beobachten können, der durch einen einzigen Hühnerflügel hervorgerufen wurde. Der weise Pons, bei dem sich alle Genüsse auf das Spiel seines Magens konzentrierten, war fortwährend in der Lage jener Genesenden. Er verlangte vom Essen alle Erregungen, die es geben kann, und hatte sie bis dahin jeden Tag erhalten. Niemand wagt einer Gewohnheit, den Laufpass zu geben. Sogar Selbstmörder haben auf der Schwelle des Todes Halt gemacht, weil sie von der Erinnerung an das Café ergriffen wurden, in dem sie jeden Abend ihre Partie Domino spielten.
Thomas Douglas hat den ersten Teil gelesen von Cousin Pons oder Die beiden Musiker von Honoré de Balzac. Deutsch von Otto Flake. Technik Tom Willen. Überarbeitung, Redaktion und Regie Franziska Hirsbrunner. Produktion Schweizer Radio DRS 2010. Nächsten Dienstag erfahren Sie dann in Teil 2, wohin Pons den Schatz trägt, den er unter seinem schäbigen Mantel verborgen hält. So viel sei schon mal verraten. An einen Ort, an dem das Schicksal des Musikers besiegelt werden wird, das ist dann fast 400 Seiten später. Übrigens, die Lesungen können Sie im Internet nachhören oder auch als Podcast abonnieren unter drs2.ch. Dort finden Sie auch ein ausführliches Personenverzeichnis zum Roman.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.